Vika?
Ja, Valeria?
Sag mal was auf Russisch.
Was denn?
Wir müssen uns beeilen, weil gleich kommt ein Hund, den ich heute hundesitten muss während der Arbeit und er hat leider Trennungsängste und wird auf jeden Fall weinen und bellen, bis man mit ihm Gassi geht.
Okay. Also so einen Einstieg hast du noch nie gemacht. Ich muss mich jetzt anstrengen. Ach, meine Güte.
Mach mal.
So. Was war nochmal der Anfang? Du hast einen Hund. Nee.
Ich habe keinen Hund, nein. Aber ich muss einen Hundesitten. Wir müssen uns beeilen, weil gleich kommt ein Hund.
So. Так, давай поторопимся. Скоро придет собака.
Ich muss ihn Hundesitten während der Arbeit.
Я должна за ним следить, когда я работаю.
Und er hat leider Trennungsängste.
Он боится отделяться от других людей.
Wow, okay, siehst du, habe ich was Neues gelernt. Und er wird auf jeden Fall weinen und bellen, bis man mit ihm Gassi geht.
Он будет плакать и гавкать, пока я с ним не пойду погулять.
Nice. Jetzt kann
ich ein bisschen Applaus?
Ja, Applaus hier.
Danke. Ich dachte jetzt gerade, du fragst mich irgendwie sowas wie, sag mal was auf Russisch, was Guten Morgen heißt.
Ja, sorry, ja stimmt, wir sind nämlich sehr früh gerade, ne? Ausnahmsweise mal
ja,
am Aufnehmen.
Ja, zum ersten Mal ever, gerade mit dem Kaffee. Okay, warte mal, also, was geht gerade bei dir? Du,
lange Geschichte. Also
gehst
im
mit dem Hund spazieren.
Alles gut, wir haben genug Zeit. Aber ich habe mich irgendwann so gefragt, was mache ich denn, wenn ich dieses Problem jetzt, sage ich mal, meiner Mutter erklären möchte? Dann hätte ich nicht mal das Vokabular, um zum Beispiel Gassi zu sagen. Aber du hast jetzt auch einfach nur spazieren gehen gesagt. Deswegen,
ja.
Gibt es überhaupt das Wort Gassi im Russischen?
Ich glaube nicht.
Okay.
Gassi, was ist auch bitte Gassi für ein Wort? Ist das überhaupt im Duden drin?
Ja, sicher. Im Duden
Gassi.
Ist sehr viel drin. Gassi
okay.
auch. Okay, also
ja,
wenn ihr das Wort sonst kennt, schreibt uns gerne. Ne? Ihr wisst ja, wir sind nette Mädchen von Das Ding. Hallo, schön, dass ihr
hey.
Mit am Start seid. Ihr hört jetzt gleich eine etwas übermüdete Vika, eine etwas übermüdete Valeria.
Ich habe schon meinen ersten Kaffee, weil sonst kriege ich es nicht hin. Aber Valeria, ich sehe gerade, du hast auch gerade schon den ersten Schluck gemacht. Kaffee.
Ja. Ja, und ja. vielleicht, wenn ihr ein bisschen Hintergrundgeräusche hört, dann verzeiht es uns, es ist gerade Rush Hour, die Leute fahren zur Arbeit und so. Egal, so.
Leute. Ey, es ist Folge 16.
Krass.
Wie haben wir es geschafft?
Ja, irgendwie. Irgendwie haben wir es hierher geschafft, frag mich nicht.
Wahnsinn. Ja, und genau, wir starten diese Folge auch wieder mit irgendwie so einer
gemischten Gefühlen.
Ja, Mischung aus, hey, wir sind da, wir freuen uns, dass die Sonne scheint und wir zeichnen auf und freuen uns auch auf euch, dass ihr zuhört. Mhm. Auf der anderen Seite ist da noch was im Hintergrund, was uns alle weiterhin beschäftigt und auch das wird heute Thema sein, wieder bei uns, der Krieg in der Ukraine. Auch wenn wir gerade versuchen, mit dem Thema so umzugehen, dass wir alle mit einbeziehen, die vielleicht auch nicht so ganz tief in dieser Materie drinstecken, diese News, die wir immer ne, bekommen. Wir versuchen da irgendwie so gerade so ein Gleichgewicht zu finden. Was wollt ihr hören? Was wollt ihr vielleicht gerade nicht hören? Oder wo sagt ihr, okay, Leute, keine Ahnung, ich habe gerade meinen Alltag, ich muss zur Arbeit gehen, mache eine Ausbildung, gehe zur Schule und mich beschäftigen auch ganz andere Dinge in meinem persönlichen Alltag, dann schreibt uns das.
Ja, ich habe auch das Gefühl, es gibt so auf jeden Fall irgendwie so zwei Lager. Wir haben ja auch ein bisschen, also ich habe euch gefragt und du auch in der Story, wie es euch gerade geht, damit, dass dieses Thema immer weniger Präsenz hat, auch zum Beispiel in den Nachrichten, in den Medien. Das ist ja normal, ne? Das war ja bei Corona auch so zum Beispiel, dass man am Anfang echt fast noch so am Handy die ganze Zeit fast schon gelivetickert hat und alles mitbekommen hat. Und irgendwann wird es weniger. Aber wir sind jetzt in so einer Situation, es wird für uns nicht weniger, aber für viele Leute um uns herum.
Ja.
Und wir haben euch mal gefragt, wie ihr dazu steht. Das erzähle ich gleich. Aber ich möchte erstmal ganz kurz wissen, wie geht's dir eigentlich gerade so, Vika? Also was geht bei dir gerade so ab in der Gefühlswelt?
Ja, vor allem das ist witzig, weil man wird gerade sehr oft gefragt, wie geht es dir in diesem Zusammenhang, ne?
Und mir hat sogar fremde Menschen schreiben mir auf Instagram, hey, ich kenne dich nicht, aber ich musste neulich an dich denken Und wie geht's dir? Und ich war so, hey, voll lieb von dir.
Ja.
Okay, mir geht's okay. Also ich bin nicht in der Ukraine, mir geht's okay. So.
Ja, genau, das kenne ich auch so ein bisschen, dass man immer gefragt wird. Aber auch mal so, was ich gut finde, relativ vorsichtig immer so, dass man ein bisschen Angst hat, die Leute zu fragen. Aber wie du schon sagst, ne, uns geht's gut, wir sind hier. Und
In Sicherheit.
Genau. Ja, wie geht's mir? Also ich... mir geht soweit ganz okay, wie du es halt auch sagst. Ne? Bei all der Nachrichtenlage muss man immer wieder trotzdem schlucken und kurz Luft anhalten und vielleicht mal Pause machen mit News machen. Aber da gibt es so ein paar Dinge auch aus dem Alltag, die mich so irritiert haben diese Woche. Da wollte ich noch mit dir drüber sprechen. Und zwar bin ich gestern in die Stadt Karlsruhe reingefahren. Einfach in die Stadt, weil wenn du, glaube ich, von der Autobahn oder von der Zubringer reinfährst, fährst du sofort an so einem Schild vorbei. Da steht Partnerstädte von Karlsruhe.
Ja.
Und unter anderem sind das Nancy von Frankreich, Nottingham, Großbritannien, Halle in Deutschland, Sachsen-Anhalt, Timisoara, Rumänien und Krasnodar, Russland. Die Stadt, in der ich geboren wurde.
Ja, deine Heimatstadt.
Genau, in der meine Mama geboren wurde. Und die Stadt, die ich eigentlich... ja, Liebe dafür, dass wir da immer waren und dass da auch meine Familie lebt. Und jedenfalls bin ich da vorbeigefahren und zack, sehe ich, die Stadt ist durchgestrichen.
Offiziell oder von jemand anderem?
Ich war mit dem Auto unterwegs, bin ein bisschen näher dran gefahren, hab geguckt, wie so eine Verrückte, so, was, wie ist das jetzt durchgestrichen? Okay, hab gesehen, dass da so ein Tapeband dran klebt. Also theoretisch, mein erster Gedanke, heute Nacht gehe ich da hin und mache das Tapeband ab.
Oh Mann.
Ja, ich hatte so gemischte Gefühle, ne? Also auf der einen Seite, wie ich schon gesagt habe, ich habe eine Verbindung zu dieser Stadt. Und auf einmal siehst du, dass einfach diese Stadt so weggeklebt ist. Also auch so wortwörtlich für irgendjemanden weggeklebt. Ne? Wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Stück von mir wurde gerade weggeklebt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich in diesen schwierigen Zeiten nachvollziehen, dass man vielleicht wütend ist oder sonst was ist. Es ist ja nun mal das russische Militär, das in die Ukraine einmarschiert ist und gerade die Ukraine angreift. Und Krasnodar ist nun mal eine Stadt in Russland.
Ja.
Aber trotzdem, ich glaube, so wegzukleben ist keine Lösung. Ich habe da so ein bisschen so ein komisches Gefühl bei, ne? Weil
es ist auch weird, weil du halt ganz spezifisch aus dieser einen Stadt bist und diese eine Stadt so ganz random einfach die Partnerstadt ist von Karlsruhe. Deswegen ist das vielleicht auch für dich natürlich nochmal, das trifft halt wahrscheinlich anders, ne?
Ja, man fragt sich, wer hat's gemacht, welche Wurzeln hatte dieser Mensch und so. Aber ich finde, wegkleben ist so ein bisschen wie unschuldige Menschen auch wegkleben, also die nichts damit zu tun haben, ne? Weil, also ich fühle das zumindest so, das schürt auch Hass einfach hier und da, wenn man, ja, so eine Stadt, das ist ja so absurd, ne? Wir reden drüber, dass irgendwie so an einem Schild eine Stadt weggeklebt ist, aber
ich
das
hoffe
macht
nicht,
ganz viel.
Ich hoffe nicht, dass das Hass schürt, ehrlich gesagt. Ich hoffe sehr, dass die Leute das irgendwie differenziert betrachten können. Ich hatte neulich auch, nur ganz kurz noch eine kleine Story. Ich war in meiner Heimatstadt im Wirtshaus, in so einem Wirtsgastronomiehäuschen, da gibt's fränkisches Essen. Und
ich habe Wirtshaus verstanden.
Was habe ich gesagt?
Ich habe Wirts, also mit Würzen. Wirts,
so,
ne?
W-I-R-T-S. Ah, ja. Wirtshaus, ich weiß gar nicht, ob man das so sagt. Auf jeden Fall hat da mein Freund ein Getränk bestellt. Und dieses Getränk heißt Russe. Und er hat einen Russen bestellt. Das ist Weizen und Limonade, wenn wir jetzt ohne Marken reden wollen. Und deswegen halt quasi ein Weizenradler. Und dann hat die nette Dame, die uns bedient hat, gesagt, das sagen wir so nicht mehr. Also wir bestellen keine Russen mehr. Und wir waren halt alle so, weißt du, alle schauen mich an am Tisch. Und dann sagt er noch so voll souverän, ja gut, das Getränk kann ja nichts dafür, ne? Und dann sie so, ja, hat irgendwie so drüber gelächelt und sagt so, wir nennen das jetzt Weizenradler. Und das steht aber in der Kasse, in der Karte noch als Russe. Und dann schaut sie mich so an, weil sie dachte, ich bestelle jetzt. Und dann habe ich gesagt, ich komme aus Russland.
Oh, ja,
und sie
sehr
so,
gut.
Und dann kam sie so voll in Stottern, war so, ich meinte, also ist ja auch okay, weil ist ja nicht jeder so. Und ich so, ja eben, deswegen ist es auch völlig willkürlich, jetzt den Namen Russe als Beleidigung zu verstehen. Und sie war so, aber ja. Und dann, ja, naja.
Ja.
Das hat mich
also
aber
erstmal wundert mich, dass überhaupt so ein Weizengetränk den überhaupt Namen Russe bekommen hat. Generell
kennst du das
so,
gar nicht?
Hä, warum? Ich dachte jetzt wirklich, nicht? Also jetzt so klischeehaft kommt Wodka oder so.
Nee. Das ist ein bekanntes, also zumindest in Franken ist das ein bekannter Begriff für, ich weiß, vielleicht irgendwo anders auch, für dieses Getränk. Ja.
Ach okay, das wusste ich gar nicht, habe ich noch nie gehört.
Nee, das ist nicht eine Spezialität von diesem einen Restaurant, das ist tatsächlich ein fester Begriff. Du kannst danach googeln.
Ja, auch das, glaube ich, ist halt einfach keine Lösung zu sagen, einfach so einer Gruppe von jungen Menschen zu sagen, wir nennen das nicht so. Ja, okay, du kannst eine Haltung haben, du kannst Solidarität zeigen mit der
Absolut.
Ukraine, du
die
kannst
haben wir
spenden
ja auch.
Gehen.
Die haben wir auf jeden Fall auch.
Gemeinsam auf Demos, lieber ne, verbinden, lieber zusammenrücken, als zu sagen, nee, wir trennen uns jetzt von dieser einen Gruppe. Ja. Ist genau das Gleiche, wie wenn ich mit meiner Mama an der Supermarktkasse stehen würde, Russisch reden würde und dann würde jemand sagen, ja, hier spricht man kein Russisch mehr.
Ja, also es fühlt sich halt einfach so an, als wäre auf einmal das eine Beleidigung, ne? Und das soll es ja nicht werden.
Genau.
Ja, aber das haben wir ja schon besprochen, dass das völliger Quatsch ist. Ich wollte es noch an dieser Stelle sagen, wurde mir persönlich so quasi ins Gesicht gesagt.
Ja,
fühlt
vor allem
sich
so,
nicht
ne?
gut an. Fühlt sich nicht gut an, muss ich an dieser Stelle sagen.
Nee. Das sind ja auch zwei total unabhängig voneinander jetzt passiert Dinge bei uns so in diesem Zusammenhang. Und wenn wir das schon so an zwei irgendwie Situationen festhalten können, können wir uns auch vorstellen, dass hier und da wahrscheinlich auch ihr, die zuhören, irgendwie sowas auch mal mitbekommen habt. Und ich habe auch gestern irgendwie beim Radio mit der Meldestelle Rheinland-Pfalz gesprochen. Da kannst du immer melden, falls du zum Beispiel diskriminiert wurdest oder beobachtet hast, dass jemand beleidigt, bedroht wurde oder sowas, dass man da auch echt selber einschreiten sollte und sagen sollte, hey, ich habe das gehört, das macht man so nicht. Und gerne auch dann der Verweis, so ja, wenn man was mitbekommt, wenn man selbst betroffen ist von sowas, einfach solche Fälle immer melden und man kann sowas auch anzeigen, wenn es wirklich
bis
zu einer Bedrohung kommt.
Es gibt auch eine Instagram-Seite, die solche Fälle übrigens sammelt und dabei hilft. Das können wir ja auch mal in die Shownotes packen.
Ja, genau.
So, ja, und wir haben neulich darüber gesprochen, dass wir Dinge neu lernen. In der aktuellen Zeit, zwar aus traurigem Anlass, aber die uns trotzdem unser Weltbild so ein bisschen verändern.
Mhm.
Wir haben nämlich eine Diskussion über den Butch mitbekommen, beziehungsweise gehabt und jetzt wahrscheinlich shame on us, weil bestimmt werden viele von euch, die jetzt uns zuhören, sagen, hä, wie konntet ihr das nicht wissen? Das ist Teil des Problems. Vielleicht wird dieses Thema gleich emotional aufladen für einige, die uns jetzt gleich zuhören, weil obwohl es jetzt nur in Anführungszeichen um Suppe geht, Borsch ist ja eine Rote-Bete-Suppe.
Mhm.
Meine Mama macht sie zum Beispiel mit Rindfleisch, Kartoffeln. Was ist da noch drin? Ich überlege gerade.
Lorbeerblatt muss immer drin sein.
Auf jeden Fall. Ich glaube, viele Kräuter und sowas.
Genau, manchmal macht man so pürierte Tomaten und Weißkohl.
Ich glaube, das haben wir nicht. Ah, Weißkohl vielleicht. Oder auf jeden Fall Gemüse. Da gibt es bestimmt sehr, sehr, sehr viele Variationen. Meine Mama macht einen sehr guten Borsch, muss ich an dieser Stelle sagen.
Meine Mama macht auch einen sehr guten Borsch.
Sie hat ihn mir per Post einmal geschickt.
Was? Von Nürnberg nach
Ja, sie
zu
hat
dir?
Ihn mir per Post, weil sie hat, das war so süß, sie hat gemeint, sie war so traurig, dass ich nie wieder wahrscheinlich oder dass ich nicht mehr so einfach ihren Borsch essen kann, weil ich nicht mehr bei ihr zu Hause lebe. Und dann hat sie sich gedacht, sie überrascht mich und schickt mir den Borsch in einer, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber in einem so ein Glasgefäß und halt gepolstert und alles.
Das ist wirklich angekommen.
Naja, das Ding ist, es kam an. Und das Paket hat getropft.
Nein.
Und der Postbote war so, es tut mir leid, aber es war jetzt auch nicht versichert und so. Da hatte er hatte voll das schlechte Gewissen. Und dann habe ich es halt aufgemacht und überall Bursch in diesem Paket. Und ich war so, ach Mama, es ist ein netter Gedanke, aber keine Ahnung.
Ja, voll süß eigentlich.
Ja, und dann war sie aber so traurig, dass sie mir Bursch schicken wollte und dieser Bursch ist kaputt gegangen. Aber ja,
wie wäre es, wenn sie dir einfach ihr persönliches Rezept schickt und dann kochst du das. Vielleicht ist es sogar.
Ich mache ja nicht so viel Fleisch, aber gut, egal. Auf jeden Fall.
Es gibt auch vegane Borschts.
Echt?
Das ist aber ein anderes Thema.
Das ist vielleicht tatsächlich mal geil. Das wäre ein Versuch werden. Veganen oder vegetarischen Borsch, den würde ich sehr gerne mal essen, trinken. Genau, auf jeden Fall ich dachte vorher, ein relativ typisch russisches Gericht. Aber diese Sache sei dahingestellt. Es ist eine extrem aufbrausende Diskussion, die es dazu gibt, die, wenn man sich reinliest, weiß man auch, denkt man sich so, oh shit, ne? Also es ist ganz schön eine politische Frage auch, ob der Bolsch russisch ist oder nicht. Er ist auf jeden Fall nicht eindeutig russisch. Er ist auf jeden Fall nicht ausschließlich russisch. Er ist, sondern, und das ist gerade so ein bisschen das, was viele Menschen versuchen, er ist eigentlich fast schon ukrainisch, ne?
Ja,
beziehungsweise also, hat auf jeden Fall auch einen ukrainischen Ursprung, ist auch Teil der ukrainischen Identität und genau, da gibt es auf jeden Fall sehr hitzige Diskussionen, wo er, wem er gehört, dieser Bolsch. Gehört es der Ukraine, gehört es der gehört es Russland und so. Genau, die Geschichte, finde ich, ist total, total spannend.
Ja, absolut. Also, so wie ich es verstanden habe, durch viele, viele irgendwie Interviews mit Ukrainer und Ukrainern sagen sie ganz klar, das ist unser Nationalgericht, Bolsch.
Ja.
Ich hatte nur gerade den Gedanken, auf Deutsch wird Borsch ja immer so komisch geschrieben, ne? B-O-R-S-C-H.
T-S-C-H. Und dann kommt
so es ist auf jeden Fall so ein ultralanges Wort. Dabei sind es jetzt auf Russisch zumindest geschrieben, sind nur vier Buchstaben. B-O-R-S-C-H.
Bosch. Ja, ich glaube übrigens, dass allein das habe ich sogar irgendwo auf Instagram gesehen, dass das, wie er geschrieben wird, auch schon quasi politisch sein kann, weil es davon abhängt, woher es kommt oder irgendwie so. Also es ist wirklich eine sehr viel kompliziertere Frage, als wir jemals gedacht haben. Und ich finde es total crazy, dass zum Beispiel mir von zu Hause nie gesagt wurde, hey, diese Suppe wird auch in anderen Ländern gegessen. Die ist halt, ne, ich dachte, das ist halt einfach nur russisch, aber ich war dann, wenn ich das so gesagt habe, natürlich auch Teil quasi des Problems, weil wenn das eine ukrainische Person hört, dann ist sie natürlich voll traurig, weil die sich denkt, nee, das ist eigentlich ja auch aus der Ukraine zum Beispiel, ne?
Ja.
Von daher, das ist eine Sache, die total wichtig ist zu lernen, die das uns bis jetzt nicht bewusst war.
Ja, total. Also das wird ja auch in allen möglichen russischen Restaurants international so serviert als russischer Borsch. Dabei ist es gar kein russischer Borsch anscheinend. Und klar, also das war nie Thema. Also das wusste ich alles gar nicht, dass das so ist. Und wir haben es früher immer so gegessen. Wir haben es immer in Russland gegessen. Aber ich hatte immer so das Gefühl, ich hatte schon immer das Gefühl, diese ganzen Gerichte, die ich jetzt so aus Russland kenne, sind ja so im baltischen Raum verbreitet. Und ich habe aber, glaube ich, trotzdem immer gesagt, ja, Russki Sup. Naja,
russische
egal.
Suppe. Auf jeden Fall gibt es diesen Fernsehkoch, den ukrainischen namens, ich weiß leider nicht zu 100%, wie man ihn ausspricht, auf jeden Fall Klopetenko ist sein, sag du es, weißt du, wie man es richtig
Also auf jeden Fall Yevgen Klopetenko, ja. Genau.
Ja, okay. Der hat das so ein bisschen ins Rollen gebracht. Der wollte nämlich, dass die ganze Welt weiß, dass der Bolsch aus der Ukraine ist und will das eben auch als immaterielles Kulturerbe bei UNESCO einreichen. Das ist, glaube ich, eingereicht. Der hat da richtig was auf die Beine gestellt, einen Antrag gemacht, 700 Seiten lang Beweise gesammelt, Rezepte gesammelt aus der Vergangenheit, wo diese Suppe in der Ukraine wie gegessen wurde und sowas. Und genau, er findet es eben problematisch, dass es überall als russischer Bolsch im Ausland gilt und nicht eben als ukrainischer und sagt eben auch, dass so viele ukrainische Gerichte, typische ukrainische Gerichte, aus der UdSSR verdrängt worden sind. Durch Schuba, durch Chaladerz, das ist ja Sülze, durch Olivier, unser Lieblingssalat.
Mhm.
Das sind alles Gerichte, die dann quasi so, ja, so den Platz eingenommen haben und die ukrainischen Gerichte hatten dann keinen Platz. Und deswegen ist es für ihn so wichtig, dass eben der Bolsch als solches anerkannt wird. Und sein letzter Post auf Instagram, oh mein Gott, es ist total weird, wenn ich das jetzt sage, aber ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen, als ich das gelesen habe. Ich übersetze das mal ganz kurz, was er geschrieben hat. Er hat eine Slideshow gepostet mit Bildern auch von einem Bolsch und sagt an meine internationalen Freunde, es gibt viele Wege, die Ukraine zu supporten und ihr wisst wahrscheinlich alle Möglichkeiten. Hier ist noch eine Sache, es geht um kulturellen Support, kocht ukrainische Gerichte. Ich glaube daran, dass Essen kochen mit guter und starker innerer Energie und Verbindung einhergeht. So könnt ihr uns besser verstehen, dass die Ukraine ein tolles Land ist mit vielen guten Dingen. Ihr wisst wahrscheinlich alles über den Krieg, aber versucht uns besser kennenzulernen, wieso wir so für unser Land kämpfen, warum wir das Land so lieben. Historische und kulturelle Symbole spielen dabei eine Rolle. Fang bei Geschmack an und wenn du weitermachen willst, schlägt er halt eben vor, dann mach weiter mit Musik, mit Autoren, mit Mythen und sowas. Und das Erste, was er vorschlägt, ist eben, koch ein Bolsch. Dieses Gericht vereint Ukrainer und Ukrainerinnen, versucht zu verstehen, wir kochen Bolsch immer noch, auch wenn Bomben auf unsere Straßen fallen und wir Kampfflugzeuge hören.
Hm.
Boah, das ist so,
oh Gott,
das ist so crazy. Das ist einfach so crazy, das so zu hören und zu lesen und zu lernen, aber so wichtig.
Ja, er scheint ja auch ein wirklich bekannter Koch in der Ukraine zu sein, beziehungsweise hatte er da ein bekanntes Restaurant und auf seiner Seite postet der jetzt auch oder auf Instagram zum Beispiel Gerichte, die man jetzt gerade schnell aus Getreide zum Beispiel herstellen kann, die ganz, ganz schnell gehen, auch in so Zeiten, wo man im Bunker sitzen muss und aus Gretschka, aus Buchweizen zum Beispiel schnell was auf die Beine stellen muss. Und genau, er sammelt gerade Spenden, er kocht gerade Essen für die Menschen dort, die das ganz dringend brauchen, aber auch für die Soldaten. Und es gibt auch generell so Hashtags gerade, zum Beispiel, das ist so eine ukrainisch-deutsche Aktion, Hashtag Make Borscht Not War.
Oder, echt? Oh, das wusste ich gar nicht.
Genau, oder auch Leute und Influencer aus England, habe ich auch gesehen, haben zum Widerstand gegen Putins Krieg aufgerufen und unterm Hashtag Cook for Ukraine haben die da auch typisch ukrainische Gerichte gezeigt, dass sie das kochen und so. Also irgendwie, man merkt so, ja, tatsächlich, dieses Essen ist einfach absolut eine Kulturgeschichte.
Ist auf jeden Fall mehr als Essen, auf jeden Fall.
Mehr als Essen, es ist super so politisch spannend. Und sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Und ich will auf jeden Fall als nächstes mal einen richtig typisch ukrainischen Borscht kochen. Und ja, vielleicht habt ihr ja Rezepte mal, wie ihr das zu Hause macht. Schick mal rüber an unsere DMs oder an nietemädchen@dasding.de.
Yes. Was übrigens in unseren DMs gelandet ist, danke für diese Steilvorlage.
Gerne.
Wir haben auf unseren Insta-Kanälen ausgerufen und euch einfach mal gefragt, wie es euch geht. Und es ist ein bisschen was reingekommen. Ich würde dir das gerne mal vorlesen. Mhm. Eine Ukrainerin hat mir zum Beispiel geschrieben, ich beschäftige mich genauso mit dem Krieg in der Ukraine wie vor Wochen. Für mich hat sich nichts verändert. Finde es eher schade, dass dieses Thema schon fast in Vergessenheit gerät oder alle weiterleben, als wäre nichts. Aber es war ja klar, dass es bei allen Themen so, die Menschen interessieren sich halt sehr schnell für was Neues. Es verschiebt sich der Fokus. Eine andere Person schreibt, hey, eure letzte Folge war super, okay, danke. Für mich fühlt es sich aktuell nicht so an, als ob der Alltag normal weiterläuft und das Thema weniger Präsenz hat. Für mich ist es seit dem 24.02. gefühlt alles anders. Ich komme selbst ursprünglich aus Russland, in meiner Familie schweben die unterschiedlichen Haltungen zum Krieg immer noch wie eine dunkle Wolke über allem. Das trifft es so gut, so diese dunkle Wolke, ne? Die geht irgendwie auch nicht weg. Mhm. Zudem habe ich zum Teil beruflich mit der Thematik zu tun. Ich bin Sozialarbeiterin, engagiere mich ehrenamtlich in Form von Übersetzungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. News verfolge ich natürlich auch. Das Thema ist in meiner Lebenswelt also immer noch 24/7 präsent. Dann jemand schreibt, aktuell sehr schwierig, das Thema so gar nicht, darf man so gar nicht ansprechen bei der Familie, das ist immer so, weil es immer so stark eskaliert. Das kann ich auch sehr gut nachfühlen. Mhm. Er sagt, durch die so stark unterschiedliche Berichterstattung in Russland und Deutschland ist es extrem schwer, mit Argumenten zu diskutieren, weil die Richtigkeit dieser direkt abgesprochen wird. Ist halt der böse Westen der Ukraine beeinflusst und die Russen kommen als Retter. Eine Tante von mir wurde durch die Diskriminierung dafür, dass ihr Mann Russe ist, so heftig verunsichert, dass sie sich nun ernsthaft wieder überlegt, zurück nach Russland zu ziehen. Krass, oder?
Meine ich ja, weißt du, dieses Wegkleben.
Genau, ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Wenn man dann auch nochmal persönliche Erfahrungen macht, so, er sagt ja heftig diskriminiert, das muss ja wirklich was Krasses vorgefallen sein.
Das tut mir so leid, das geht gar nicht, ey.
Zurück
Leute.
Nach Russland, vor allem wenn du jetzt in dieser Lage zurück nach Russland willst, dann willst du nicht wissen, was da passiert ist, ne? Dann eine Person schreibt, meine Mutter kommt aus der Ukraine, lebt seit 30 Jahren in Deutschland, die Familie meiner Mutter lebt eigentlich komplett in Südostukraine, wir haben einen Teil bei uns in Deutschland, hier versuchen wir ein halbwegs normales Leben für sie zu schaffen. Meine Cousine durfte nun in die Schule. Für meine anderen Verwandten suchen wir auch eine Möglichkeit. Es ist ziemlich schwer mit anzusehen, wie es von Tag zu Tag schlimmer wird. Ich persönlich habe das Gefühl, dass man immer mehr abstumpft und Dinge ausblendet, weil diese Flut an schrecklichen Neuigkeiten kaum zu ertragen ist. Und das ist es halt. Ich glaube, diese Flut ist irgendwann so viel, dass viele Menschen natürlich vielleicht auch als so vielleicht Schutz, psychisch, ich weiß es nicht, wegschalten. Aber dann gibt es halt eben noch diese ganz, ganz viele Menschen, die das eben nicht können, diesen Luxus nicht haben. Ja, und dann sagt sie, ich hoffe einfach, dass die Menschen nicht vergessen, dass dort und ja nicht nur in der Ukraine Menschen für Tag ihr Leben verlieren und riskieren. Menschen, die einfach ihren Alltag gelebt haben, müssen sich Aufgaben und Dinge stellen, die nicht begreifbar sind. Das alles aufgrund von Personen, die immer mehr Macht haben wollen und denen es egal ist, wer darunter leidet. Ja, und eine Sprachnachricht habe ich auch bekommen und die möchte ich dir zum Schluss auch noch dazu zeigen oder dazu abspielen.
Hi, ich bin ebenfalls Valeria aus Nürnberg. Ich komme ursprünglich aus dem fernen Osten in Russland und wir sind vor über 20 Jahren nach Deutschland gekommen. Und jetzt haben wir eine junge Ukrainerin bei uns aufgenommen. Und der Schock über alles, was jetzt vor allem im Osten der Ukraine geschieht, sitzt extrem tief. Wenn ich jetzt an die akute humanitäre Katastrophe in Mariupol denke, ist es für mich einfach unerträglich, dass die Menschen, die dort in den Kellern ausharren, immer weniger Hoffnungen haben zu überleben und dass die Bedingungen von Tag zu Tag schlimmer werden. Das ist mir unglaublich bewusst und es tut mir wahnsinnig weh, daran zu denken, wie es ihnen dort geht. Wenn ich mit unserer Gästin vor den Behörden stehe, in der Warteschlange, sehe ich, wie viele Frauen mit kleinen Kindern auch da davor stehen. Und es tut einfach weh zu sehen und zu begreifen, dass diesen Kindern einfach alles weggenommen wurde. Ihr sorgloses Leben, ihre Papas, ihre Onkel, Opas, Haustiere, ihre Freunde, ihr Zuhause, einfach alles. Und ich hoffe, ich höre zwar immer weniger aus den offiziellen Medien, aber wenn ich so die ungefilterten Worte der Menschen, die da vor diesen Behörden stehen, auf Russisch höre, dann gibt es eigentlich kein anderes Thema. Also sie sprechen immer darüber, wie sie hier über die Runden kommen. Sie tauschen sich über die ganzen bürokratischen und sprachlichen Hürden in Deutschland aus und hoffen einfach, dass ihre Stadt einigermaßen von den Bomben verschont bleibt.
Ja, das hat sie auf jeden Fall... Das hatte ich, das, als ich das dann so gestern gehört habe, boah, da musste ich auf jeden Fall schlucken, weil natürlich ist das noch so. Und das, ich finde es so wichtig, dass wir uns das immer wieder ins Gedächtnis rufen, absolut, auch wenn es weh tut, auch wenn es für uns anstrengend ist, weil wenn man sowas hört, merkt man eben, es ist so viel anstrengender für so, so viele andere Menschen.
Und wir sind echt dankbar für diese Nachrichten, weil ich bin zum Beispiel auch nicht in so einer großen, ich sag mal, russischen Community selber in meinem Alltag. Deswegen kriege ich das auch nur mit von euch eben oder von Erzählungen von Freunden. Deswegen absolut weiter mit euren Gedanken dazu, wie wir damit umgehen, an jettemädchen@dasding.de.
Ja.
Und
ja. Wir können ja natürlich nicht für alle sprechen, deswegen je mehr wir von euch hören, desto besser für uns, für unseren Podcast, damit wir einfach so viele unterschiedliche Gedanken, Gefühle der Community, unserer kleinen, aber feinen Community, wenn ich das ganz vorsichtig sagen darf. Ganz, ganz vorsichtig. Ja, genau. Abbilden können, wie nur irgendwie möglich. Aber wir denken auf jeden Fall an euch. Sie hat noch sowas danach gesagt, dass sie in so einem Museum war, wo in Nürnberg, da wird ja auch viel so Zweiter Weltkrieg thematisiert, weil Nürnberg natürlich eine historisch relativ wichtige Stadt war damals. Und ja, dann hat sie gemeint, musste sie natürlich irgendwie auch weinen, als sie das alles gesehen hat. Und ja, dann hat sie sowas gesagt, wie sie würde gerne die Welt schütteln und bis alle Tyrannen rausfallen. Und ich habe gesagt, ich schüttel mit.
Ja.
Oh Mann, ey, das ist so, da kann man, ja, das ist.
Zweiter Weltkrieg, auch die, oh Gott, ja, die, ja. Ja. Das ist auch noch ein Thema. Ich bin sehr gespannt. Das heißt gespannt. Ich weiß nicht, wie das ablaufen wird, aber der 9. Mai in Russland ist ja der Tag des Sieges über Faschismus, über Nazi-Deutschland.
Ein riesengroßer Feiertag eigentlich.
Ein riesengroßer Feiertag. Seit 70 Jahren wird gepredigt. Kein Krieg, nie wieder Faschismus.
Das ist so ironisch.
Und es ist so absurd. Oh, aber da werden wir wahrscheinlich bestimmt nochmal drüber sprechen.
Ja.
Lass uns doch mal noch zu einer anderen Nachricht kommen, die wir bekommen haben von Sarah Michelle. Genau, Achtung, Verwechslungsgefahr. Sie hat mir geschrieben, dabei meinte sie dich, glaube ich. Also sie hatte geschrieben... Du und Vicky harmonieren sehr gut bei dem Podcast, deswegen glaube ich, meinte sie eher dich, als sie mir geschrieben hat. Ist ja auch egal.
Ist egal.
Genau, sie hat uns ein bisschen einen anderen Themenvorschlag geschickt, der so zwischen den Zeilen vielleicht auch was mit dem Krieg zu tun hat, aber auch vielleicht nicht. Es geht generell um Gesetze. Und zwar schreibt sie, wie wär's mit dem Thema der Unterschied bei Gesetzen in Deutschland und Russland? Vielleicht könnten wir ja drüber sprechen. Natürlich zwei unterschiedliche Länder, unterschiedlichste Gesetze. Mhm. Wir wissen ja gerade, dass da sowieso sehr abgefuckte Gesetze in Russland sind, jetzt was Medien angeht.
Haben wir ja letzte Folge ganz alles Mögliche. Also relativ genau besprochen, dieses Mediengesetz.
Genau. Ja. Genau. Und wir können jetzt auch die nächsten 20 Folgen, glaube ich, füllen mit allen Gesetzen, wenn man jetzt die versucht zu vergleichen. Aber wir zählen hier auf jeden Fall die krassesten Unterschiede auf. Das machen wir, aber lass uns doch mal zuerst über so unausgesprochene Gesetze reden, weil die gibt es ja, ne? Weil ich glaube, Leute, die in einem anderen Land aufgewachsen sind oder generell Eltern mit migrantischem Background haben, die kennen das, Gesetze hier, Gesetze da, aber wir haben unsere eigenen Gesetze. So, ne? Man muss sich ja auch gar nicht so auf so eine ernste Sache dabei beziehen. Ich gebe mal so kurz ein Beispiel.
Ja.
Als ich mit 11 nach Deutschland kam aus Russland, habe ich mich gefragt, warum gibt's bei den Deutschen eigentlich immer vor dem Abendessen erstmal Kuchen und Kaffee? Das gibt es doch immer nach dem Essen.
Das ist ein deutsches Gesetz.
So, ein unausgesprochenes deutsches Gesetz.
Ach so,
vor dem Essen,
okay, ja.
Kuchen. Mhm. Okay.
Ja.
Oder halt diese Regelung, ab 22 Uhr muss es leise sein im Haus.
Ja, das ist, Mama, ist es nicht tatsächlich ein Gesetz?
Ja, also, das ist ein Gesetz, genau.
Hier, wie nennt sich das ab da? Zimmerlautstärke rein theoretisch?
Genau, meine Mama ist Pianistin. Bei uns ging es ab 22 Uhr erst los. Da wurde es erst witzig ab 22 Uhr. Naja, egal, es war ein bisschen schwierig, sich da, sage ich mal, so ein bisschen anzupassen. Aber hat da so die Tricks. Deswegen, Valeria, jetzt die Frage der Woche. Wir kommen richtig spät in der Folge zur Frage der Woche, aber wir mussten ein paar Sachen hier klären.
Ja.
So, die Frage der Woche heute. Valeria, was ist das weirdeste Gesetz in Deutschland für dich als Person mit russischem Background?
Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein offizielles Gesetz nennen kann. Vielleicht
dann
halt
ein unausgesprochenes Gesetz.
Vielleicht ein unausgesprochenes Gesetz, was für mich weird ist. Lass mich ganz kurz überlegen. Es gibt schon ein paar Eigenheiten, mit denen ich hier manchmal so, weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es eher so andersrum gewesen als Kind, weißt du, was bei meiner Mutter eher so, dass sie vielleicht ab und zu mal mit den Gesetzen hier, ich sag mal, anders umgegangen ist. Also vielleicht müssen wir ein Disclaimer machen, Gesetze sind gut und wichtig und richtig und bitte haltet euch daran. Aber ich meine so unausgesprochene Gesetze wie, boah, ich erinnere mich ganz krass, offizielle Dokumente, sage ich jetzt mal, ne? Oder wenn ich von der Schule nach Hause kam und ich musste was von meiner Mutter unterschreiben lassen. Sie hatte dann etwas anderes Verhältnis dazu. Also sie hat da ein bisschen lockerer mal so einen Zettel auf dem Tisch gelassen. Dann ist da vielleicht mal so ein Fettfleck dran gekommen. Dann hat sie vielleicht mal woanders falsch unterschrieben, hat das alles durchgestrichen, hat woanders, ne? Und meine Zettel, die ich immer mitgebracht habe, sahen immer so schlimm aus. Und das hat mich innerlich so gestresst. Also es ist jetzt kein offizielles Gesetz. Ich weiß nicht, ob du mir diese Antwort durchgehen lässt. Ja. Aber das ist etwas, wo ich halt weiß, wo ich halt meine Mutter wirklich immer gesagt habe, Mama, bitte, wieso? Wieso? Das können wir nicht machen. Und sie war dann immer so, hä, ist doch scheißegal, ist doch egal und so. Nein, ist es nicht. Hier in Deutschland ist es nicht egal. Wir haben hier offizielle Dokumente und wir haben hier offizielle Papiere und die sollten bitte auch immer noch ausschauen wie Papiere. Vielleicht bin ich dann auch einfach irgendwann ich bin ja deutsch aufgewachsen, deswegen ist es für mich vielleicht auch gar nicht so weird, sondern eher normal. Für mich ist es weird, wenn man sich nicht an sowas hält. Oder so Pünktlichkeit bei, ob es jetzt was Kleines ist wie Reservierungen, auch wenn das kein Gesetz ist, aber halt so, weißt schon, sowas irgendwie. Was ich halt relativ gerne auch, also ich glaube, ich bin in der Hinsicht dann doch eher deutsch.
Ja, du befolgst sehr, sehr gerne Gesetze.
Ja, schon. Also
ist ja auch gut.
Wer nicht? Wir alle. Nein, wahrscheinlich nicht, aber oder so, keine Ahnung, ich lebe jetzt gerade auch in einer Stadt, in der ist es illegal, dass es wird Müll abgeholt, ne? Immer einmal im Monat hier.
Oh, das Müllthema, danke.
Genau, Müll wird hier abgeholt und wir müssen auch, das ist ganz blöd, Papiermüll irgendwie, also mit Baden-Württemberg, man muss das alles trennen natürlich. Und das finde ich auch zum Beispiel weird mittlerweile, wenn ich in einem anderen Bundesland bin und man dann, wo ich sehe, dass alles in ein Ding geworfen wird, dann denke ich mir auch, okay, fühlt sich für mich persönlich falsch an. Deswegen freue ich mich, dass wir dieses Gesetz haben zur Mülltrennung. Aber es gibt ja auch ein Gesetz, dass man quasi die Mülltonnen für die Abholung der Müllabfuhr nicht zu früh rausstellen darf. Also ich glaube, es ist ab 17 Uhr oder ab 16 Uhr am Vortag erst erlaubt. Und vorher kannst du, glaube ich, eine relativ fette Strafe kassieren. Und da kann man auch ganz schön viel Ärger bekommen. Und das finde ich schon krass, weil manchmal hast du jetzt nicht unbedingt die Zeit oder du denkst, ja gut, jetzt mache ich es mal schnell und so. Aber das ist rein theoretisch illegal. Das ist für mich vielleicht ein weirdes Gesetz.
Ja, ja, ja. Oder es gibt, ich weiß nicht, ob es dieses Gesetz auch gibt, aber du hast ja deine eigene Mülltonne vor der Tür. Gott, wir sind jetzt beim Müll hier angekommen in unserem Podcast. Super. Du hast jetzt so deine eigene Mülltonne, wo du alles immer wegwirfst und... Ich hatte mal, bin mal umgezogen und hatte sehr, sehr viel Kram. Du kennst ja so Restmüll, da bleiben so viele Dinge, irgendwie Papier, Kunststoff und so.
Ja.
Habe ich alles in die Mülltonne bei mir reingeworfen. Und dann hatte ich noch so einen Sack voller Kunststoff, was weiß ich, irgendwie Restmüll. Und unsere Mülltonne war halt einfach komplett voll bis oben hin. Und dann bin ich ein paar Straßen weiter gefahren, glaube ich, sogar mit dem Auto, um zu gucken, welche Mülltonnen noch frei sind. Und dann habe ich einfach den Müll in eine andere Mülltonne. Aber das war nicht so eine kleine, so von einem kleinen
eine
Häuschen
große,
oder
eine
so.
Offizielle. Sondern, oh, genau, das fühlt so sich eine, für mich immer sehr verboten an, wenn man das in eine andere...
So eine riesengroße Mülltonne halt vor so einem großen Hochhaus. Also es war jetzt nicht so, dass es jemandem einer kleinen Familie gehört hat, sondern das war von ganz vielen. Und dann dachte ich, ja komm ey, das ist jetzt eine Tüte, wo soll ich jetzt mit der hin? Ich schmeiß die jetzt in diese Tonne. Also ich habe mir eigentlich nicht viel bei gedacht. Ey, ich wurde angemault aus dem Fenster. Ist das jetzt Ihre Mülltonne? Bezahlen Sie für diese Mülltonne oder bezahle ich dafür? Das ist unser Eigentum, das dürfen Sie hier nicht machen.
Scheiße.
Ich so, ey, ich war so perplex, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe, glaube ich, zurückgeantwortet, das können Sie mir auch in einem anderen Ton sagen, wenn Ihnen das nicht gefällt oder so. Also es war so wirklich,
warum muss man direkt so wütend, du merkst, Mülltonnen, emotionales Thema hier.
Super emotional, super emotional. Ein ganz anderes emotionales Thema bei den Russinnen und Russen ist Anschnallen im Auto. Ich habe das jetzt zum Beispiel so ganz oft erlebt, mein Onkel, ne? Der hat uns abgeholt vom Flughafen in Krasnodar übrigens, und hat dann, also mein Freund und ich sitzen ganz hinten im Auto und er vorne, wir schnallen uns an, also wollen uns anschnallen und dann sagt er so, was macht ihr?
Diese Situation kenne ich auch aus Russland, ja.
Und wir so anschnallen. Warum macht ihr das?
Ja.
Und dann haben wir aber, ich glaube, ich konnte mich noch anschnallen, aber bei dem Sitz von meinem Freund gab es gar keinen Anschnallgurt. Oder irgendwie war das so versteckt im Auto drin, in den Sitzen drin, dass er das gar nicht rausholen konnte. Und das war für den so, alles gut so. Aber so langsam, also ja, das ist so die Mentalität von ganz, ganz vielen Leuten da, aber du kennst es auch, ne? Hast du ja gesagt.
Als Kind oder beziehungsweise, als Kind war ich auf jeden Fall da weiß ich noch, wollte ich mich halt so ganz typisch deutsch irgendwie anschnallen. Und da haben sie mich auch alle ausgelacht, das weiß ich noch. Das hat sich bei mir ins Hirn gebrannt. Und jetzt, als ich dann irgendwie 2016 mal drüben war, war es schon, glaube ich, besser. Also da hatte ich das Gefühl, haben die Leute sich schon, also hin und wieder, es gab zumindest Gurte, mit denen ich mich auch angeschnallt habe. Es war den Leuten relativ egal, ob man sich angeschnallt oder nicht. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile ein Gesetz, oder? Wie ist das?
Ja, genau. Ich habe mal gecheckt. Also es gibt tatsächlich so neue Regelungen und auch Strafen, wer sich nicht anschnallt. 1000 Rubel Strafe musst du zahlen, wenn du nicht angeschnallt bist als Fahrer. Das ist aber wirklich Mumpitz, ne? Das ist nicht viel. Das ist irgendwie 9,48 Euro. Sagt man das so?
Bestimmt.
Genau, als Beifahrer, auch so ein typisch deutsches Wort, Mumpitz. Wo hatte ich den denn jetzt rausgeholt?
Das habe ich mich gerade auch gefragt, das habe ich noch nie sagen hören, aber deswegen habe ich kurz gelacht. Egal.
Genau,
gut.
Beifahrer, also es gibt jetzt wirklich dieses Gesetz und Strafen, Beifahrer müssen 500 Rubel zahlen, ist auch nur 4,47 Euro. Wow. Wenn Kind nicht angeschnallt ist, bis zu 3000 Rubel, so rund 28 Euro Strafe. Also es ist wirklich super, super wenig, was du an Strafe zahlen musst. Das ist auch die Kritik dahinter. Es gibt zwar diese Gesetze, aber die Strafe ist so klein, dass die Leute sich halt so denken, ja gut, ich schnall mich nicht an und so oft werden wir ja nicht kontrolliert. Bis auf so die Metropolen, also ich habe da jetzt auch gesehen, was auch problematisch ist, da sind überall irgendwie Kameras mittlerweile und das wird schon registriert, wenn du nicht angeschnallt bist und deswegen schnallen sich die Leute jetzt immer öfter an und es ist sehr, sehr bemerkenswert, so Artikel zu lesen auf russischen Seiten dazu, wo dir dann einfach erklärt wird, warum sind Anschnallgurte eigentlich wichtig? Fragezeichen. Artikel aus dem Jahr 2021.
Ey, ich glaube, das war in Deutschland eine Weile auch mal ein Thema. Mhm. Also auch ein sehr, sehr emotionales und heiß diskutiertes Thema. Ich habe da so alte Umfragen irgendwann so rumgeistern sehen auf TikTok, wo die Leute wirklich das auch als persönlichen, also sie haben das hier auch wahrgenommen, wie Freiheit wird dir weggenommen, weil du dich halt anschnallen musstest. Von daher, ja, also ich glaube, Gurte, Anschnallen und so auch ein größeres Thema, als man denkt. Auch wenn es jetzt erstmal im ersten Moment vielleicht klein wirkt. Aber es gibt ja auch relativ große Gesetze in Russland, die anders sind als hier, ne? Also ich meine, ich glaube, mit das Wichtigste ist wahrscheinlich, da muss ich an Homosexualität denken, was ja in Russland immer noch ganz, ja, ganz schwieriges Thema ist. Und ich glaube, das muss man aber fast in einer extra Folge besprechen, auch mit einer Person, die es aktiv betrifft.
Das machen wir auf jeden Fall. Sollen wir nochmal, also...
Erst weißt du, wie da die Gesetzeslage ist, offiziell?
Ja, das Gesetz von 2013, das wurde da beschlossen, das verbietet eine, also in Anführungszeichen, Propaganda von nicht traditionellen sexuellen Beziehungen. Also bedeutet, im Fernsehen, in der Werbung, in Videos dürfen schwule, lesbische Pärchen nicht gezeigt werden, weil das als Propaganda von nicht traditionellen sexuellen Beziehungen gilt, was ja absolut absurd ist. Und natürlich... Also, wenn du das dann machst, dann bekennst du dich ja dazu und outest dich und dann drohen dir Geldstrafen oder vielleicht sogar Haft. Das ist absolut absurd. Und in einer Verfassungsänderung, die jetzt auch super umstritten ist, ist jetzt verankert worden, dass eine Ehe nur zwischen Mann und Frau möglich ist. Ja, und deswegen ist es natürlich
okay, das wusste ich zum Beispiel so genau gar nicht. Krass.
Ja, für Menschen aus der LGBTQ-Community ist es natürlich super schwierig. Viele verlassen das Land, sind schon längst im Westen oder haben halt Angst, ne, sich zu outen. Das ist schon super schwierig. Aber wie du sagst, wir sprechen bei uns bei Nette Mädchen auf jeden Fall noch über dieses Thema.
Ja.
Es gibt noch ein anderes Gesetz in Russland, das auch absurd ist. Das ist das Schimpfwörterverbot. Mhm. Wir haben ja schon mal gesagt, ne, über Matt, also so ganz krasse Wörter.
Es ist ja eigentlich ganz tief, finde ich, so wie ich das jetzt sogar hier in Deutschland habe ich das mitbekommen, dass es selbst eine Art, also eine Bezeichnung gibt für die Art und Weise, wenn du fast so schmutzig mit vielen Ausdrücken, mit viel so derb sprichst. Also wenn du wirklich mit Ausdrücken irgendwie um dich wirfst, es gibt einen Begriff dafür, das ist ganz tief drin. Selbst meine Mutter hat Sachen gesagt, die man wahrscheinlich als Kind so nicht hören sollte, sage ich jetzt mal. Also es ist, glaube ich, sehr tief drin. Deswegen hat mich das auch, wusste ich gar nicht, dass die da natürlich sehr, sehr streng sind oder ein Gesetz dazu haben.
Ja, du darfst im Fernsehen, in Zeitungen oder im Radio keine Schimpfwörter benutzen, sonst musst du halt mega viel Kohle zahlen.
Ähnlich wie in Amerika. Da muss ja auch alles zensiert werden. Und immer, wenn ich mit amerikanischen Künstlerinnen oder Künstlern ein Interview hatte für das Ding, dann waren die immer so, immer wenn die aus Versehen so fuck oder so gesagt haben, so, oh sorry. Und ich so, nee, wir sind hier in Deutschland, das darfst du. Haben sie sich immer gefreut.
Oh Mann. Ja, und dann gibt es noch das Gesetz über Religionsbeleidigung. Das Gesetz sieht für Gotteslästerung eine Haftstrafe von bis zu 3 Jahren vor und Geldbußen in Höhe von umgerechnet 12.000 Euro, wenn du zum Beispiel die Kirche beleidigst oder sonst wie. Ging da um einen Auftritt von einer aktivistischen Gruppe von Pussy Riot. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, lange her.
Ja.
Die haben vor oder in der Kirche getanzt und protestiert und
Da gab es dann Strafen.
Genau. Jedenfalls, also es gibt sehr viele weirde Gesetze in Russland und vielleicht zu wenig gute Gesetze wie härtere Strafen beim Anschnallen und so, damit Menschen...
Oder Mülltrennung. Ich weiß nicht, wie es da ausschaut, aber...
Oh Gott.
Okay, ja. Zum Schluss vielleicht noch. Ich habe mich relativ intensiv mit dem Netz-Talk, den ich dir jetzt heute mitgebracht habe, auch beschäftigt. Und zwar für ein anderes Projekt, das ich mache. Wir gehören ja zu Das Ding, wie ihr wisst, mittlerweile. Und bei Das Ding arbeite ich eigentlich auch für einen YouTube-Kanal, der nennt sich Brust raus. Und da checken wir manchmal so Trends gegen. Wir schauen uns Sachen an, die viral gegangen sind, versuchen das so zu hinterfragen. Und ja, in der aktuellen Zeit ist natürlich ganz Social Media voll von Content zum Krieg hört sich so absurd an. Memes zum Krieg hört sich noch absurder an, aber es ist so. Also es ist die Realität. Wie viele Memes hast du zum Krieg in der Ukraine schon gesehen? Hast du auch ein paar Sachen gesehen dazu? Sei es zum Beispiel von Präsidenten, die irgendwie gezeigt werden, dargestellt werden. Zum Beispiel TikToks, die viral gehen, weil Menschen sich im Bunker zeigen. Ne? Also das gibt's ja alles gerade.
Also weniger Memes, mehr vielleicht solche TikTok-Videos. Aber ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Genau, also das sind ja auch vielleicht eine Form von Memes, weil die sind ja oft auch witzig, in Anführungszeichen witzig, gemacht, mit einer witzigen Musik, witzige Geste, bisschen ironisch so rübergebracht. Ja, und ich habe mir das alles mal angeschaut und wollte halt für die Folge, die ich eben gemacht habe, die wird am Montag online gehen. Also wenn ihr es jetzt am Donnerstag uns hört, dann habt ihr es vielleicht, werdet ihr das Video noch nicht sehen. Aber genau, in ein paar Tagen wird es dann auch da online sein. Dann könnt ihr auch mal darüber schauen. Da zeige ich das nämlich auch alles in dem Video und schaue mir das alles auch an. Und spreche auch mit der ukrainischen TikTokerin Valeria übrigens. Da kann ich, weiß ich nicht, ob wir jetzt hier noch einen Ton spielen. Ansonsten könnt ihr euch das gerne in dem Video anhören. Da hat sie mir nämlich auch quasi gesagt, ob diese TikToks so einfach mehr Reichweite bekommen haben, warum das eben auch wichtig ist, dass sie lustig macht. Und es ist so absurd manchmal, weil wenn man sich so überlegt, so diese, ja, diese Galgenhumor, ne? Also was darf Humor in so einer Zeit? Ist das eher ein Coping-Mechanismus, um damit fertig zu werden? Oder ist das vielleicht eine Verharmlosung von einer richtig, also schlimmen Situation? Das habe ich halt versucht in diesem Video zu klären. Und ich bin so ein bisschen zu dem Ergebnis gekommen, dass es voll drauf ankommt, woher der Witz kommt. Also es gibt zum Beispiel auch so Memes zum Dritten Weltkrieg, die aktuell rumgehen. Das ist total furchtbar, weil ich finde, sowas schürt irgendwie Panik. Du denkst dir, oh, okay, das ist voll oft, wenn man auch mal genauer recherchiert, merkt man, Leute, die sowas posten, sind gar nicht so tief im Thema drin. Die haben einfach erstmal so einen Gedanken, posten den und das geht viral. Und das ist halt crazy.
Ja, mir ist gerade eingefallen, ich war beim Friseur und der Friseur hat mich darauf angesprochen, dass er TikTok-Videos gesehen hat, wie Leute sich auf einen Atomkrieg vorbereiten und was man da alles für bunkern muss. Und dann hat er richtig ausgeholt und bla bla bla. Und ich sitze da so und denke mir so, ey, ich will das aber jetzt gerade nicht wissen. Ja, ich finde das so absurd, dass einfach überall im Netz solche Videos anscheinend zu sehen sind. Ich habe es nicht gesehen, ich will es auch gar nicht sehen. Das ist, wie du schon sagst, Panikmache. Aber dann sitze ich da beim Friseur in diesem schönen, so, ne, überall so, hier ein Blümchen, weiße Wände, deine Haare werden irgendwie gerade geföhnt. Und da kommt so random so ein Fact. Ja, auf TikTok gibt es gerade Videos, wie man sich vor einem Atomkrieg schützt. Ach so.
Oh, war ja. Ja, genau. Und das ist halt, das, wenn sowas unüberlegt einfach viral. Das passiert übrigens daher, dass wir einfach glauben, also solche Memes entstehen, weil Menschen das Gefühl haben, sie möchten Teil von dieser großen Diskussion sein. Und dann denken sie halt nicht groß drüber nach, was sie da machen. Und der erste Gedanke ist halt, oh, okay, keine Ahnung, vielleicht eskaliert die Lage Dritter Weltkrieg und dann macht man ein Meme zu und postet das. Und dann denken sich andere Leute, und reposten das. Und dann geht das Ding viral, ohne dass sich irgendjemand länger mal Gedanken dazu gemacht hat, was ultra problematisch ist. Was ich ganz oft aber auch in den russischsprachigen Communities mitbekomme, sind Memes von Präsidenten. Und da sehe ich einen total krassen Unterschied, weil ich sag mal im Westen, in Deutschland, gibt es so Memes zu Zelensky, dass er irgendwie ein Held ist. Also so, es gibt so ein ganz bekanntes, das heißt so Captain Ukraine und da ist er sowieso ein Avenger irgendwie dargestellt. Also du merkst, er ist so eine Heldenfigur für einige Leute geworden. Und Putin ist eher der Bösewicht. Also der wird dann eher so wie Thanos von den Avengers. Der hat ja so die halbe Menschheit ausgelöscht in dem Film. So wird er dargestellt. Das heißt, du siehst ganz klar die Rollenverteilung. Mhm. Aber, und das ist jetzt das Spannende daran, was ich eher privat geschickt bekomme aus russischsprachigen Communities, zeigt Zelensky in einem ganz anderen Bild, dass dann er auf einmal irgendwie der Tollpatsch ist oder der Unfähige in Anführungszeichen, weil er ja früher auch so diese Fernseh-Schauspielkarriere hatte und man da auch sehr viel Zeug zusammen, das eignet sich natürlich sehr gut für Memes. Und die Leute, die mir das zeigen, ich habe neulich was mit einer russischen Freundin gemacht, die war so, ja, wir wissen ja alle, ne, das Krieg ist schlecht und dann zeigt sie mir das und ich so, ah, aber vielleicht solltest du das trotzdem nicht zeigen und nicht weiter verbreiten, weil, und das ist jetzt nämlich das Absurde daran, es wirkt wie sowas Leichtes, ein Meme. Aber es hilft dabei, wenn das so krass verbreitet wird, sich eine öffentliche breite Meinung über einen Menschen, ein Land, eine Politik zu bilden. Und das beeinflusst natürlich auch das Bild. Und dementsprechend, auch wenn es ein Meme ist, sollte man so vorsichtig sein und am besten halt eigentlich nicht weiterleiten, nicht posten, nicht irgendwie, weil das eben alles irgendwie Teil dieser, und das ist, sage ich auch in einem Video, das sagen nämlich KommunikationsexpertInnen, MedienexpertInnen, die sagen, dass das alles Teil des Krieges ist. Also es ist ja auch ein Informationskrieg irgendwo mit Fake News, das hatten wir ja auch schon besprochen. Und wenn du da eben, durch Memes kannst du ja auch Nachrichten transportieren. Das ist halt dann zugänglich.
Das macht ja gerade jeder. Also ich glaube, wir leben gerade in einer Meme-Welt. Alles wird mit so einem witzigen oder halbwitzigen Meme dargestellt. Also ich finde es auch so schwierig, da zu differenzieren, teilweise von wem kommt das und in welchem Zusammenhang ist das gemacht. Und
aber jetzt vielleicht noch ein, ich sag mal, ja, vielleicht positives Beispiel, ist jetzt auch in angesichts der Schwierigkeit der Lage, der Schwere der Lage, schwierig zu sagen, aber diese Valeria, die eben auch so viral gegangen ist mit ihren TikToks im Bunker, also die sagt dann quasi so Things that make sense in a bunker oder keine Ahnung, also so, was macht nur in einem Bunker Sinn, und dann zeigt sie so mit so einer lustigen Musik, dass sie keine Elektrizität hat, dass sie, keine Ahnung, wenn sie in Tschernichiw unterwegs ist in der Ukraine, dass da halt alles zertrümmert ist, dass Putin die Stadt zerstört hat, dass die Regale während des Krieges komplett leer sind, dass da nichts zu essen gibt, dass die kein warmes Wasser haben und sowas. Und was sie eben mir im Video auch gesagt hat, ist, sie kann so den Menschen zeigen, wie die Realität vor Ort aussieht. Auch wenn es natürlich nicht lustig ist für sie. Es war ihre Art und Weise, damit umzugehen. Sie sagt auch so ein bisschen, ja, das war, sie versucht halt irgendwie das Licht in einer sehr dunklen Situation zu finden. Und das ist nämlich auch etwas, was dann auch sehr viele so ExpertInnen zu dem Thema sagen, ist, dass das natürlich auch dabei hilft, so eine Desinformationskampagne wie eben in Russland, also Fake News und so, dagegen vorzugehen, wenn super viele Menschen solche Videos von einem Kriegsgebiet machen, weil das eben hilft, bei einigen Menschen zu verstehen, oh okay, den Krieg gibt es tatsächlich. Auf jeden Fall Fazit von dem Netztalk, Leute, es ist sau wichtig, in der aktuellen Zeit, bevor ihr was teilt, was ihr da teilt, und am besten teilt ihr es vielleicht nicht. Ja. Im besten Fall macht man es wirklich eher nicht, also du machst es nicht falsch, wenn du etwas nicht teilst, aber du könntest potenziell mehr anrichten, als man vielleicht denkt, wenn du etwas teilst und verbreitest. Deswegen, ja, schaut euch das Video an, wenn es euch interessiert, aber seid vor allen Dingen vorsichtig mit den Sachen, die ihr so seht.
Genau, auf dem das Ding YouTube-Kanal Brust raus.
Yes, verlinken wir auch nochmal in den Shownotes.
Ja, richtig cool. Also das schon mal zum Netztalk, und ich glaube, wir rollen rein in unser Aberglaube.
Hast du einen oder habe ich einen?
Ich glaube, du hast einen.
Ah ja, okay, deine Art zu sagen, ich habe keinen vorbereitet.
Ich habe nichts gesagt. Nö, 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 nö.
Also der ist jetzt relativ vielleicht random, auch vielleicht hart, das jetzt so zu beenden, weil die Folge war jetzt nicht besonders lustig an einigen Stellen, auch wenn wir, wie ihr seht, versucht haben, ab und zu ein bisschen Lockerheit reinzubringen. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, dass wir so vielleicht auch damit irgendwie besser umgehen können, wenn man das so sagen kann. Aber ich habe gesagt, ich habe neulich was mit einer russischen Freundin gemacht, und sie hat einen deutschen Freund, und die waren beide bei uns zu Hause. Wir haben mit denen gegessen, gekocht und so. Und dann haben wir darüber geredet, dass, also ne, wie es halt so ist, wenn man mal so eine leere Alkoholflasche rumstehen hat, wenn man sie ausschüttet, sagt man halt so, okay, ne, ich mache wieder meinen typischen Aberglauben. Du weißt ja, ich stelle meine Alkoholflaschen nicht auf den Tisch in der Regel, sondern halt unten. Und dann rede ich mit denen so, und ich kenne die halt noch aus dem Studium. Und die waren so, ja, das hast du schon im Studium gemacht. Die kennen das irgendwie gar nicht, diesen Aberglauben. Und ich so, okay, krass. Und dann habe ich sie gefragt, kennt ihr irgendeinen anderen Aberglauben? Und dann hat der Deutsche, ich muss so lachen, weil das ist so absurd, der hat dann gesagt, also eine Sache machen wir. Er sagt, wenn sie sich den Kopf aneinander aus Versehen anstoßen, dann muss man es danach nochmal machen.
Oh mein Gott. Ja, ich Was? Kenne das.
Du kennst das? Ich habe gedacht, das ist ausgedacht.
Nein, ich kenne das auch. Das machen wir auch. Kein Scherz.
Nein. Oh mein Gott.
Genau, mit dem Kopf dann nochmal. Aber wir machen dann nicht nur nochmal, sondern dreimal immer. Also es muss dreimal dann am Ende sein.
Ey, sorry, aber ich habe mir dann halt vorgestellt, wie die da zusammen hocken und sich so die Köpfe einschlagen. Und ich fand das schon zweimal absurd. Aber wenn du sagst, dass man sich dreimal eine Kopfnuss geben muss.
Ja, meine Mama sagt immer, da war tri rasa. Ras, dva, tri.
Aber wieso? Kannst du mir erklären, wieso?
Ich weiß nicht, wieso. Ist genau das Gleiche wie auch vielleicht so ein Aberglaube, wenn du gleichzeitig ein Wort gesagt hast, dann...
Sagt man Chips Cola verhext.
Ja, genau, auf Russisch. Nein, wenn du gleichzeitig ein Wort gesagt hast, dann, wie war das nochmal? Ach so, ja, genau. Da musst du die andere Person, also da müsst ihr euch gegenseitig so anfassen mit dem Finger und was wünschen.
Okay, naja, aber egal, also das mit dem Kopf verstehe ich immer noch nicht so ganz. Aber
ja,
es ist lustig,
das muss man nicht verstehen.
Man haut
das
sich die Köpfe ein, also deswegen. Ja. Ich fand nur diese Vorstellung ultra lustig und ich dachte, ich erzähle es dir, weil es total random ist und bestimmt total ausgedacht. Aber ich hätte nicht erwartet, dass du das nochmal toppen kannst mit
dreimal. Mit dreimal auf jeden Fall dreimal. Und nee, auf jeden Fall dreimal. Also immer, wenn irgendwas passiert, immer bitte dreimal machen.
Wahnsinn. Okay, gut, ja. Leute, jetzt habt ihr wieder was Neues gelernt.
Ach, ja.
An dieser Stelle, genau, vielleicht nochmal unsere Standardspruch gegen Ende. Habt ihr Feedback, Fragen, Gedanken zu irgendwas, Themenvorschläge? Ihr merkt ja, wir lassen uns sehr, sehr, sehr gerne von euch inspirieren. Wir machen das Ding ja auch für euch. Von daher schickt uns das gerne an jettemädchen@dasding.de. Ihr hört unsere Podcast-Folge übrigens auch in der ARD-Audiothek oder auch auf allen anderen Plattformen, wo man Podcasts hören kann. Ja,
und vielleicht noch, was wir immer vergessen haben zu sagen in allen Folgen irgendwie, weil wir so mit den Themen beschäftigt sind, aber gar nicht so richtig mit dem Podcast irgendwie, der so ankommt. Leute, wir freuen uns sehr, wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr bei Spotify zum Beispiel uns bewerten, hoffentlich mit einer guten Bewertung.
Ich will nur eine 5 und sonst nichts.
5 ist meine Lieblingszahl.
Siehst du, also für die Vika eine 5, weil es eine Lieblingszahl ist, deswegen danke schön.
Und gerne abonnieren, also den Podcast, egal
was geht. Oder folgen
heißt
es, glaube ich, auf Spotify.
Genau, oder folgen, irgendwie also so. Immer auf 5, also auf die meisten Sternchen klicken oder folgen. Und da freuen wir uns wirklich sehr, sehr drüber, weil...
Das hilft uns natürlich, das hilft uns sehr in vielerlei Hinsicht. Zum einen, weil wir dann verstehen, dass es euch tatsächlich gefällt und zum anderen, weil ihr dann auch nichts mehr von uns verpasst.
Genau, und weil wir so noch mehr Leute erreichen können, denen wir gerne auch diese Dinge, die wir hier in dem Podcast sagen, erzählen würden.
Dass man sich
würden.
Dreimal die Köpfe einhauen kann,
zum Beispiel. Diese wichtige
Ganz
Information.
Ganz wichtige Information für euren Alltag.
Ja, deswegen danke schon mal. Okay.
Ja, danke und ich würde sagen, dabei Pocker.
Dabei, Paka, хорошего дня.
Paka, Paka. Da, dir auch.
Guten Tag.
Schönen Tag noch.
Schöner Tag.
Schöner Tag, wie man hier dabei, im Baden-Württemberg sagt.
Paka, Paka. Paka, Paka. Paka, Paka.